Es geht zunächst einmal genau um das Aufstellen, um das Zeigen der Bilder des Dalai Lama in der Öffentlichkeit. In diesen Berichten wird zunächst ein Kloster, ein sehr wichtiges Kloster in der Nähe von Lhasa genannt, das Kloster Ganden. Dort soll den Mönchen mitgeteilt worden sein, dass es erlaubt sein soll, Bilder vom Dalai Lama zu zeigen, solange er als Religiöser, nicht als politischer Führer verehrt wird, so die Einschränkung. Das käme tatsächlich einer Abkehr der Politik aus den 90er Jahren gleich, die gerade in Tibet immer sehr streng durchgesetzt wurde. Zugleich gibt es Berichte aus den an Tibet angrenzenden Provinzen, also aus Qinghai und Sichuan vor allem, dass dort erstmals über eine ganz vorsichtige Lockerung der Kontrollen diskutiert wird. Das würde heißen, Bilder des Dalai Lama wären erlaubt. Auch jetzt werden sie teilweise doch schon toleriert, das habe ich auf Reisen in Qinghai selbst immer wieder gesehen. Aber es wird offenbar auch eine Verringerung der Polizeipräsenz vorgeschlagen und ganz wichtig, es gibt offenbar Vorschläge, mit der Denunzierung des Dalai Lama Schluss zu machen. Das verbittert die Tibeter ja ganz besonders, dass sie in diesen verhassten patriotischen Erziehungskampagnen ihr religiöses Oberhaupt denunzieren müssen als Spalter und Vaterlandsverräter. Ob es tatsächlich zu einer Lockerung kommt, wissen wir nicht. Tibetische Intellektuelle, mit denen wir gesprochen haben, sagen nur, sie hätten auch davon gehört, können aber bislang nichts bestätigen.
Das heißt, auch die Regierung, auch die Führung in Peking äußert sich derzeit zu solchen Berichten nicht.
Zunächst hat sie sich überhaupt nicht dazu geäußert. Dann gab es ein Dementi vom Religionsamt, in dem es hieß, eine grundsätzliche Änderung der Politik gäbe es nicht. Das hat aber ja auch bislang niemand behauptet. Wir reden ja offenbar über örtliche Veränderungen, über Experimente, über punktuelle Versuche, anders mit dem Dalai Lama umzugehen, wobei das eben keine grundsätzliche Lockerung der harten politischen Haltung Pekings bedeutet.
Und wie würden Sie das einschätzen? Ist das so eine Art Testballon, der vielleicht noch nicht offiziell als Politik bekannt gegeben wird, sondern der erstmal ein Versuch ist, etwas ein Stück weit zu verändern?
Das kann gut sein. In Tibet, auch in den tibetischen Gebieten, in den anderen Provinzen ist es ja oft so, dass Dinge eingeführt werden, ohne dass sie offiziell verkündet werden. Das dauert manchmal Monate, manchmal Jahre, bis die Regierung das dann tatsächlich schriftlich auch niederlegt. Eine grundsätzliche Abkehr würde ich derzeit noch nicht sehen. Vielleicht ist es das Eingeständnis, dass man mit der derzeitigen Politik in eine Sackgasse geraten ist, dass man die Selbstverbrennungen nicht verhindern kann, dass man sich im Kampf gegen den Dalai Lama nicht nur seine Anhänger, sondern das Tibet Volk zum Feind gemacht hat. Denn man muss ja sehen, das Ganze ist ja nicht nur deshalb bedeutsam, weil es vielleicht jetzt darum geht, dass man Bilder zeigen kann, sondern weil es gleichzeitig Anzeichen dafür gibt, dass offenbar in regierungsnahen Kreisen über die Tibet-Politik diskutiert wird. Das hat es unter der alten Führung nicht gegeben. Da herrschte absolute Eiszeit, was Tibet angeht. Aber jetzt gibt es sogar in der Parteihochschule, also dort, wo die Führung ausgebildet wird, dort gibt es Stimmen, die eine vorsichtige Abkehr von der alten Politik propagieren.
Und kann man diese Abkehr, diese vorsichtige Abkehr tatsächlich so zurückführen auf den Machtwechsel, den es an der Spitze der Führung ja in den letzten Monaten gegeben hat?
Wir wissen nicht wirklich, wo Xi Jinping in der Tibet-Frage steht. Er hat sich dazu bislang öffentlich nicht geäußert. Hu Jintao, sein Vorgänger, galt als ganz besonders hart und unversöhnlich, was Tibet angeht. Man könnte es vielleicht auch sehen als einen Versuch, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Denn man sorgt sich sehr um die Stabilität in Tibet, gerade auch wenn der Dalai Lama eines Tages stirbt. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Und in diesem Aufsatz aus der Parteihochschule beispielsweise wird sehr deutlich davor gewarnt, dass es im Zuge der Suche nach einem Nachfolger möglicherweise zu Gewaltausbrüchen und Unruhen in Tibet kommen könnte. Vielleicht deshalb auch der Versuch, etwas Neues auszuprobieren. Oder aber, auch das wird von einigen Kommentatoren erwähnt, vielleicht ist es auch ein Zeichen des neuen Selbstbewusstseins der neuen Führung. Man hat so viele Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen in Tibet eingeführt. Die Repression ist ja nach wie vor sehr, sehr, sehr hoch, dass man es sich vielleicht leisten kann, jetzt in einem einzelnen Bereich ein kleines Zugeständnis zu machen.
Das zum Schluss vielleicht, Frau Kirchner. Wenn diese Politik der kleinen Schritte weiterginge in diese Richtung, wäre tatsächlich eine Entspannung vorstellbar im Verhältnis zu den Tibetern?
Nun, vielleicht würde es den Tibetern ein bisschen mehr Luft zum Atmen geben, ihnen ein bisschen mehr zumindest gefühlte Freiheit vermitteln. Man muss natürlich auch sehen, dass so etwas schnell rückgängig gemacht werden kann. Man muss auch sehen, wie schwer das ist, so etwas umzusetzen, gerade diese Trennung Religion-Politik. Wie will man zwischen der religiösen und der politischen Rolle des Dalai Lama wirklich unterscheiden, obwohl er ja seine politischen Ämter schon längst abgegeben hat? Und die Tibeter selbst sprechen immer wieder davon, wie sehr sie sich eine Rückkehr des Dalai Lama wünschen. Aber damit verbinden sie halt auch die Hoffnungen auf echte Autonomie, auf mehr kulturelle Eigenständigkeit, weniger Repression. Und es ist relativ schwer vorstellbar, wie unter den gegenwärtigen Bedingungen es tatsächlich zu einer allgemeinen größeren Lockerung der Bedingungen in Tibet kommen kann. Ich denke, da herrscht immer noch die Meinung vor, dass es zunächst darum geht, die Einheit Chinas zu bewahren und dass Tibet eben Teil der Volksrepublik ist und auf keinen Fall mehr Autonomie bekommen darf und sich auf keinen Fall abspalten darf.